Massentierhaltung ist das Schlimmste. Wenn ich mich aber dazu entscheide, Fleisch zu essen, dann kann ich ja Wege wählen, wie ich an dieses Fleisch komme.
Mein Lieben, ich war mit einem guten Freund von mir, dem Simon Gorski, Bogenjagen in Ungarn. Wir haben uns vor anderthalb Jahren überlegt, dass Bogenjagen oder Jagen ja was total Spannendes, wir sind aber total Städter. Dann haben wir angefangen, uns mit der Materie zu beschäftigen, einen Bogenjagdkurs zu machen, Bogen zu schießen zu lernen, Bogen zu besorgen und dann waren wir tatsächlich in Ungarn. Eigentlich wollte ich den Podcast auf der Jagdhütte machen und live quasi besprechen, wie das alles so für uns war. Am Ende haben wir es dann jetzt hier im Studio gemacht, war alles ein bisschen einfacher. Ich wünsche euch viel Spaß mit einem kleinen Einblick in sehr, sehr ungewöhnliches Thema, nämlich Bogenjagd in 2023. Wie waren die Tage nach der Bogenjagd für dich?
Muss ich jetzt mal gerade überlegen. Ich weiß noch die Bogenjagd, aber als ich zurückgekommen bin, war halt irgendwie harter Cut in den Alltag wieder. Also das war, die Bogenjagd war ja irgendwie so eine komplett andere Welt, eine total entschleunigt, Natur, alles anders, alles runtergefahren auf Basics und dann kommst du wieder zurück, Handy an, bum, 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 Nachrichten, E-Mails und so weiter und so fort. Ich weiß ehrlich gesagt keine Ahnung, was danach war, aber es war viel.
So viel. So viel, okay. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du den, hast du denen gesagt, ich war Bogenjagen? Hast du den Foto gezeigt? Ich meine, du warst, glaube ich, nicht geschminkt. Ne? Ich habe nur meine geschminkten Fotos. Sehr aus wie die letzte.
Ja, nee, also Fotos, ja. Also erstmal so vorher wussten das eigentlich alle aus meinem engeren Umfeld. Reaktionen waren okay, aber ich habe die jetzt auch nicht bewusst abgefragt, weil es mir eigentlich auch, also es war mir nicht egal, also wenn jetzt, sag ich mal, meine Frau gesagt hätte, ich habe da ein Riesenproblem mit, hätte ich da mal eine Sekunde drüber nachgedacht, aber so grundsätzlich war das halt meine Reise, das wollte ich halt erleben, ich hatte da Bock drauf und deswegen habe ich das gemacht, also deswegen, ich habe das erzählt, ich habe das ganz offen bei Freunden erzählt, ich habe das ganz offen in der Familie erzählt. Die Reaktionen waren unterschiedlich, aber keiner war so richtig negativ.
Keiner war so richtig negativ?
Ja.
Was war das Negativste, fragen wir so.
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, heute gesellschaftlich schwierig zu sagen, ich fahre dahin und ich möchte dort ein Leben nehmen. So, und damit fremdeln Menschen halt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns so distanziert haben von den Dingen, die wir aufgrund unserer Existenz töten müssen, um beispielsweise Nahrung zu haben oder Wohnraum oder Ackerfläche oder was auch immer. Das Töten eigentlich, es gehört einfach nicht mehr dazu. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Erfahrung machen, ich fliege nach Ungarn und ich möchte dieses Erlebnis haben, oder ich nicht Erlebnis haben, ich möchte diese Erfahrung machen. Was passiert mit mir? Wie bin ich? Was fühle ich? Was denke ich in diesem Moment? Dann ist das schon sehr, das eckt schon an, aber also so grundnegativ. Ich habe jetzt keine Ablehnung erfahren, deswegen.
Hat niemand gesagt, Simon, du hast also Spaß am Töten. Du bist also ein Mörder, dem es auch noch Spaß macht. Und du wendest deine Zeit und dein Geld dafür auf, um Tiere brutal, bestialisch und dann kommen die Jäger unweitmännisch, um die Ecke zu bringen.
Ja, da sind jetzt sehr viele Themen. Sehr viele Themen in einem Bereich. Also das hat natürlich schon so erstmal so Schreckmomente gegeben, so okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das machen möchtest. Aber so krasse Reaktionen habe ich nicht gehört. Das Thema weitmännisch und unweitmännisch, also die Bogenjagd ist ja erstmal grundsätzlich meiner persönlichen Meinung, da gibt es unterschiedliche Haltungen, aber schon weitmännischer als die klassische Jagd. Also wenn ich mir angucke, ich muss ja viel näher ran an das Tier. Das Tier hat Jahrhunderte an Evolution hinter sich, um genau zu verhindern, dass jemand so nah kommt, wie ich rankommen muss. Also ich muss ja auf 15 bis 20 Meter ran, um wirklich einen sicheren Schuss absetzen zu können. Und es ist halt richtig, richtig, richtig schwer, so nah ranzukommen, in eine Position zu kommen, in der ich auch so schießen kann, dass ich mir sicher sein kann, dass ich nicht verletze, sondern auch ja, sag ich mal, kein Leid verursache, sondern in Anführungsstrichen nur das Tier erlege. Deswegen würde ich jetzt persönlich sagen, im Vergleich zu, ich sitze im Hochsitz, habe meine Büchse dabei, habe ein Thermalvisier und einen Schalldämpfer und erledige auf 100 Metern irgendwie ein Stück Wild, würde ich sagen, hat das Tier bei mir wesentlich mehr Chancen.
Insbesondere, wenn man vorbeischießt, ja?
Insbesondere, wenn man vorbeischießt. Was ja, ja bei mir bei meinem ersten Schuss so war. Also ich hatte war in einer Situation, dass ich auf 7 Metern Höhe im Baum war und ich war einfach das macht ja was mit dir. Das Blut rauscht in dir und du hast ja dieses, was ist das bekannte Jagdfieber, die Hand zittert.
So bekannt ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn man noch nie gejagt hat, dann weiß man nicht, was Jagdfieber ist. Also ich wusste das nicht.
Wie würdest du denn Jagdfieber beschreiben?
Ich hatte das gar nicht so. Also ich würde ehrlich gesagt sagen, ich hatte kein Jagdfieber. Bei mir war es eher, war ganz anders, aber wir bleiben nochmal bei dir. wie hast du gedacht, dass du wärst? Vielleicht müssen wir mal 2, 3 Schritte zurückgehen. Also, so, Bogenjagd ist mit einem Bogen auf Tiere schießen. Und das, also nicht nur auf Tiere schießen, sondern es ist relativ komplex. Und es gibt einen kleinen Bereich des Tiers, den man mit einem guten, modernen Compoundbogen sehr gut treffen kann, wo man das Tier weitmännisch, also sehr, sehr schnell erlegt. Das Problem ist, wenn man vorbeischießt am gesamten Tier, ist es nicht schlimm, aber wenn man das Tier nicht da trifft, wo man es treffen soll, dann ist es verletzt und läuft weg und man müsste das nachsuchen, beziehungsweise man sucht das nach, aber man findet das häufig nicht und dann verendet das möglicherweise oder hat ein sehr, sehr schwer verletztes Leben. Beides nicht so geil. Das versucht man nicht zu machen. In dem Moment, wo man auf eine Zielscheibe schießt, kann man auf 50 Meter mehr oder weniger ein 5-Mark-Stück, hätte man früher gesagt, treffen oder ein Bierdeckel. So, das ist ungefähr der Bereich, den man treffen will. Den kann man auf 50 Meter auf eine Zielscheibe easy treffen. In dem Moment, wo man aber auf Wild schießt, sagt man bis 25 Meter. Das heißt, da hat man nochmal quasi nicht nur Sicherheitsabstand, sondern eigentlich sollte es kein Problem sein, für einen geübten Bogenschützen auf 25 Meter das Tier an der richtigen Stelle, wenn es das richtige Tier ist und richtig steht, zu treffen. Aber irgendwie funktioniert das trotzdem nicht. So, oder häufig nicht. Warum? Oder häufig nicht bei Anfängern.
Ja, also vielleicht eine Sache möchte ich noch ergänzen, weil es hört sich so ein bisschen an, als ob wir mit so einem Robin Hood Bogen durch den Wald laufen. Das sind schon hochtechnisierte Geräte. So ein Compound Bogen ist wirklich hochtechnisiertes Produkt, was eine extrem hohe Einschlagskraft hat. Und auch wirklich dafür geeignet ist an der Stelle. Ne? Also wenn man jetzt hört, so Bogenjagd, dann denkt man jetzt vielleicht, okay, ich habe mir einen Stock genommen, eine Sehne drauf gespannt und habe mir ein paar Pfeilen durch den Wald geschossen. Das ist Quatsch. Das ist nicht der Fall. Es gibt zwar welche, die mit dem Recurve jagen gehen können, aber es sind sehr, sehr wenige auf der Welt.
Ein Recurve wäre quasi ein traditioneller Bogen, den man, ja, der so aussieht wie ein Bogen. So, genau. Lustigerweise Leute, die bei mir zu Hause waren und meinen Bogen gesehen haben, haben gesagt, oh, das ist eine Drohne. So, ich, nein, das ist keine Drohne, das ist ein Bogen, das ist ein Jagdbogen, weil der halt so Umlenkrollen hat und über einen Flaschenzug ist es sozusagen, der Anfang ist sehr schwer zu ziehen und dann zieht man den in den Release. Das heißt, dass der Bogen sehr, sehr, in Anführungsstrichen, aber leichter zu halten ist. Ein normaler Bogen, der nimmt ja in der Kraft progressiv zu. Das heißt, je weiter ich ausziehe, desto schwerer wird es. Und ein Compound-Bogen ist erst schwer und wird, dann zieht man in den Release und dann wird er leichter und dementsprechend kann man entspannter halten und entspannter zielen, was am Ende des Tages gut ist für das Trefferbild. Dementsprechend das Tier einem weitgerechten Schuss zuführt, wenn man das so, ich glaube, sehr abgespitzt formuliert jetzt hier.
Ja, genau. Und es führt halt dazu, dass man halt wenn man diesen Release-Punkt hat, kann man halt auch eine Bogenspannung halten, die man bei einem traditionellen Bogen nicht halten könnte. Also ich weiß nicht, wenn du 65 Pfund jetzt bei meinem Bogen hast, das würde ich halt bei einem Recurve-Bogen gar nicht ziehen und halten können. Das heißt,
mittlerweile glaube ich schon.
Ah, ja.
Aber du kannst es halt länger halten.
Du kannst es länger halten und der Pfeil hat natürlich dann eine ganz andere Wirkung, so ein Compound-Bogen. Genau. Jetzt nochmal zurück zu deiner Frage.
Wir haben jetzt genau über Compound-Bogen geredet. Genau, haben mal einen kurzen Ausschweif gemacht, dass wir mal kurz definieren, was ist eigentlich Bogenjagd bis zu 25 Meter mit einem im Regelfall hochtechnosierten Bogen, der stark genug ist, um theoretisch auch einen Elefanten, weiß ich jetzt nicht, aber selbst Großwild zu erlegen. Und so ein 20, 30 Kilo Reh ist für den Bogen kein Problem. Das Trefferbild ist kein Problem. So, das sind so die groben Sachen. Trotzdem macht man maximal 25 Meter, um A, das Trefferbild so nah wie, also so gut wie möglich zu halten, und B, ist es beim Bogen so, dass nach 25 Metern gibt's so einen Sehenschlag, das heißt, das Tier hört den Bogen, bevor der Pfeil aufschlägt, weil der Pfeil langsamer ist als eine Kugel und eben nicht mit Überschall fliegt, und deswegen, man könnte auch, es gibt auch Leute irgendwo in Amerika, die auf 50, 60, 70, 80 Meter jagen, aber so im europäischen Raum sondern es ist, glaube ich, verpflichtend 25 Meter, ich weiß nicht, ob das nur eine Empfehlung ist oder ob das sehr, sehr stark...
Ich weiß auch nicht, ob es verpflichtend ist. Ich muss auch persönlich sagen, ich würde auf 25 nicht schießen. Mhm. Das wäre mir zu weit. Also das, da könnte ich persönlich nicht für mich garantieren, dass der Schuss so gut sitzt, dass es passt. Aber ich glaube, man sagt so 20 bis 25 Meter. So, ich weiß, aber ich glaube, es ist keine Regel, weil es ist auch schwer zu kontrollieren im Endeffekt. Es hat auch was mit der Auszugskraft zu tun. Also wenn du jetzt einen 75 Pfund Bogen oder 90 Pfund ziehst und der Pfeil fliegt natürlich dann viel stabiler, auch an längeren Distanzen. Ich ziehe mit 65. Ich würde so auf 20 maximal schießen, wo ich so selbstbewusst bin zu sagen, ich treffe den Bereich, den ich treffen muss, um nicht zu schaden. Heute sage ich das.
Verstehe ich. Um da kurz nochmal die Bogentheorie, also es gibt ja die Variable, wie weit ziehe ich denn aus, also mehr oder weniger, wie groß bin ich, das ist durch die Statur bedingt. Und dann gibt es quasi, wie fest ist der, also wie schwer ist es denn auszuziehen, das ist das Zuggewicht, von dem du gesprochen hast. Und je größer ich bin, desto weiter kann ich ausziehen. Und desto stärker ich ausziehe, desto mehr Energie geht in den Pfeil. Und dann gibt es halt verschiedene Pfeile, verschiedene Gewichte und so weiter. Aber grundsätzlich ist halt so, dass mit einem modernen Bogen genug Energie am Tier ankommt, um das tödlich nicht nur zu verletzen, sondern weitgerecht zu erlegen. Vielleicht da noch, wir müssen mal vielleicht so die Basics durchgehen. Bogenjagd ist in Deutschland verboten. Ja. Bogenjagd ist aber Deutschland ist eines der wenigen Länder in der EU, wo das so ist. Auch in Amerika und in diversen Ländern auf der Welt ist es erlaubt. Das ist so ein bisschen eine ideologische Diskussion. Gerade so im traditionellen Deutschland, da kommen wir sicherlich gleich rein, gibt es sehr viel Vorbehalte. In anderen Ländern gehört das dazu und ist sogar eher gewünscht, weil es halt zum Beispiel leiser ist als Gewehrjagd.
Ja, also es ist komplett im deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz ist es nicht erlaubt. Österreich, Schweiz war es mal, glaube ich, erlaubt, aber es ist nicht mehr erlaubt. Also da wir in einem deutschsprachigen Podcast sind, würde ich sagen, in dem Gebiet, in dem wir hier verstanden werden,
ist es nicht erlaubt. Das heißt, Bogenjäger fliegen zum Beispiel nach Ungarn oder nach Belgien,
genau,
oder nach Dänemark oder nach Spanien, genau, wo das halt erlaubt ist, in Jagdreviere.
Genau. Wobei, sage ich mal, in den meisten Ländern, also ich glaube zum Beispiel in Frankreich ist es so, dass du auch den Jagdschein haben musst, den klassischen, um dann als Bogenjäger. Also es sind zwei Ausbildungsbereiche. Du hast einmal den klassischen Bogenjäger-Schein, den du machen kannst, und du hast den Jagdschein, den du machen kannst. Das in Deutschland nennen wir das grüne Diplom. Und du brauchst für in Frankreich nicht nur einen Bogenjagdschein, sondern du brauchst auch den Jagdschein, damit du nachgewiesen hast, dass du dich in dieser Materie auch auskennst. In Ungarn ist es anders. Da braucht man beispielsweise nur den Bogenjagdschein.
Und dann ist in Ungarn ja tatsächlich, man braucht einen Bogenjagdschein, beziehungsweise man braucht eine legale Jagdwaffe. Also jedes Land handhabt das ein bisschen unterschiedlich. Aber das so zum groben Frame. So, dann sind wir ja schon mal drin. Wir waren beim Jagdfieber. Also theoretisch ist das Treffen von einem Bierdeckel auf 25 Meter kein Problem. Dann hast du auf dein erstes Stück Wild geschossen aus 7 Meter Höhe. Und wie weit war das Stück Wild weg?
Was war das für ein Tier? 16 Meter. Es war ein Frischling.
Ein Frischling, also ein junges Wildschwein.
Ein junges Wildschwein, genau.
Emotionaler Sicht würde man sagen, ein kleines Kind, ein Wildschweinkind.
Ja.
Ja. Und da hast du aus 16 Metern geschossen. Und wie hast du gedacht, genau, das war die Ursprungsfrage, du kannst sehr gut auf eine Zielscheibe schießen. Dann saßt du in einem Baum. Wie war das für dich und wie hast du gedacht, dass es für dich wäre, dann zu schießen?
Ja, also vielleicht erstmal zu dem ersten Teil. Ich schieße jeden Tag mit dem Bogen. Und ich schieße wirklich nicht schlecht mit dem Bogen. Ne? Also ich habe auch aus 20, 30, 40 Metern ein Trefferbild von so einem Radius. Und
das kleiner als ein Bierdeckel.
Kleiner als ein Bierdeckel. Und ich kann das wirklich gut.
Safe, so, ich weiß das.
Also. Aber hat halt gar nichts damit zu tun, wenn du im Baum sitzt oder wenn du dich anpirscht und, sag ich mal, in dieser Live-Situation bist. Da kommen sehr viele Faktoren hinzu, speziell jetzt in dem Baum. Das ist nicht so, dass du da irgendwie einen festen Stand hast oder ein Wohnzimmer da oben hast, wo du dich drin reinstellen kannst und sich nur darauf konzentrieren kannst, mit dem Bogen zu schießen. Du hast teilweise Äste im Weg, du hast Witterungsbedingungen, also leichten Regen oder ähnliches, ist glitschig, du hast andere Tiere. Dein ganzes Setting ist erstmal jetzt nicht unbedingt besonders komfortabel. Das lenkt dich alles von dem Schuss ab. Das ist erstmal nur das, was sozusagen um den Jäger herum passiert, um den Bogenjäger. Und dann kam für mich halt ganz groß diese psychologische Komponente. Ich bin das erste Mal in dieser Situation, dass ich anlege auf ein lebendes Wesen. Und ich habe die ja 5 bis 10 Minuten vorher schon gehört. Also ich habe gehört, wie was für Geräusche die machen, wie die Schweine dann sozusagen, also die Wildschweine, wie die sich genähert haben, die Leitbache, also die Muttersau, wie die das abgecheckt hat, das Gebiet, ob das safe ist, ob das nicht safe ist, dann kamen die Frischlinge. Und das war auch schon nochmal so ein Moment für mich, wo ich mich gefragt habe, ob ich das jetzt wirklich will. Und ob ich bereit dafür bin, da jetzt zu schießen, weil ich habe schon gesehen, dass die Frischlinge ja auch eine Interaktion untereinander hatten. Also die haben miteinander gespielt und die waren auf dieser Kierung, also vielleicht Kierung ist die Stelle, auf der angefüttert war sozusagen, da lag Futter und die Tiere sind halt da hingekommen, um dann dort zu essen. Dieses ganze Setting war für mich so, ich weiß, ich habe keine passende Emotion, die ich beschreiben kann, aber es war einfach, du hast gemerkt, okay, ich komme jetzt in diese Situation, ich ziehe den Bogen aus und das ist ja schon so der erste Schritt, sage ich mal, in diesem ganzen Prozess. Du legst den Pfeil ein, du musst ganz leise sein, du bist auf 15 Meter Entfernung. Ein Geräusch, und das habe ich einmal gemerkt, als der Bogen ist halt aus Metall, also bin ich mit dem Pfeil so an den Bogen gekommen und es hat ein leichtes Klick gemacht, die Tiere reagieren sofort, stellen die Ohren auf, gucken, was ist hier in der Nähe, gibt es irgendeine Gefahr. Den Bogen ausgezogen mit dem Pfeil drauf war so aufgeregt in dieser Situation, dass ich geschossen habe. Ich habe auf einen Frischling angelegt, ich habe geschossen und der Pfeil ist erstmal 20 Zentimeter über das Tier geflogen in den Boden. Und das war natürlich so für mich erstmal so ein Schockmoment, weil in dem Moment, also du hast diesen ausgezogenen Bogen und dann überlegst du dir, soll ich das jetzt machen, soll ich das jetzt nicht machen? Ich habe mich dann dafür entschieden zu schießen und bin aber nicht in diese Ruhe gekommen, in der ich, sage ich mal, in einem Laborsetting Schusstraining mache, sondern bin in dieser Aufregung drin. Erste Mal diese Situation und so weiter und so fort und der Pfeil flog halt drüber. Die sind natürlich, diese ganze Rotte ist ja explodiert dann sozusagen. Also die haben ja den Einschlag des Pfeils wahrgenommen im Boden und sind auseinandergesprungen wie Sau. Und alle weg. Und das war dann auch relativ kritisch, weil ich habe dann gemerkt, dass in dem Baum, in dem ich auf diesem, das war so eine kleine Holzplattform, auf der ich stand, von der hatte ich mich auf einen Ast bewegt Und es war relativ unsicher, wo ich gerade stand. Aber ich habe so wenig nur noch mitbekommen von dieser ganzen Situation und wie sicher ich bin. Ich hatte vorher auch noch gesagt, nee, ich brauche keinen Sicherheitsgurt und nee, das schaffe ich schon. Alles gar kein Problem. Naja, auf jeden Fall merkte ich dann, okay, ich stehe hier gerade ganz unsicher auf rutschiger Rinde. Ich habe daneben geschossen. Verdammt. So, das war mein erster Schuss.
Warum glaubst du, hast du daneben geschossen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus diesem Adrenalin, was durch deinen Körper jagt, was du nicht kennst. Also ich kenne es nicht.
Du warst ja auch bei Ion. Du sagst die ganze Zeit du und Mann. Darf ich dich auf die Ich-Form korrigieren? Ja. Ich weiß, dass es bei ganz vielen Menschen schwerfällt, aber du müsstest das eigentlich können.
Ich, okay. Also erstmal bin ich es nicht gewohnt, dass so viel Adrenalin durch meinen Körper jagt. Ich empfinde es so, dass 15 oder 20 Metern Schussdistanz im Labor fühlt sich viel weiter weg an als 15, 20 Meter in der Natur. Das Adrenalin pumpte durch meinen Körper und ich hatte einfach nicht mehr diese ruhige Hand. Also allein durch das Zittern, was ich hatte in der Führungshand des Bogens, war im Prinzip mein Verzug im Visier so groß wie das Tier selber. Und das hat halt dazu geführt, dass ich wirklich keine saubere Schusssituation mehr hatte. Genau.
Und das heißt, du hast den Verzug im Visier schon gesehen? Und hast du nochmal überlegt, soll ich jetzt schießen, weil ich mir eigentlich dann nicht mehr richtig sicher sein kann, dass der Pfeil ankommt?
Genau, ich habe diesen Verzug gespürt und habe den beobachtet und habe dann versucht, den beobachteten Verzug, der hat ja so eine gewisse kreiselnde Bahn, so abzupassen, dass ich den im richtigen Moment löse. Aber das war definitiv ein Fehler von mir, weil ich hätte in der Situation ablegen müssen, weil ich keinen sicheren Schuss, und ich habe mich da auch sehr drüber geärgert hinterher, dass ich sozusagen überhaupt geschossen habe an diesem Moment. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, Teil der Erfahrung, die man machen muss an dieser Stelle. Was passiert da gerade mit mir? Und ich glaube auch, hätte ich dort nicht geschossen, hätte ich gar nicht mehr geschossen. Also war es im Nachhinein schon okay. Ich habe mich geärgert, aber es war doch die richtige Entscheidung zu schießen. Ich habe daneben geschossen. Dort ist erstmal in der Situation zumindest dann nichts passiert, außer dass ich verkackt habe.
Ja, also der Pfeil hat ja nichts getroffen, außer den Schlamm. Und dann musst du es ein bisschen sauber machen und dann war das auch in Ordnung.
So, das war erstmal so meine erste Situation. Und dann geht natürlich im Kopf erstmal, du kennst mich, ich bin ein analytischer Mensch, ging erstmal durch, okay, was ist hier gerade passiert? Und dann habe ich halt gemerkt, diesen ganzen, das ist ja ein Prozess, den man durchgeht. Ne? Ich ziehe den Pfeil aus, ich lege den Pfeil ein, ich spanne den Bogen, ich halte, ich nehme eine bestimmte Position ein, ich ziele, ich löse den Pfeil und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch eine gewisse Atmung dabei. All diese Dinge waren ja völlig weg in diesem Adrenalinrausch. Da war es ja nur noch Bogen, Pfeil, Tier, was passiert hier gerade? Völlige Überforderung. Und das fand ich dann sehr, 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 sehr interessant, auch an mir selber oder als Selbsterfahrung zu beobachten. Die Rotte, komischerweise, weil ich niemanden getroffen hatte, kam wieder zurück. Und kam zurück auf die Kierung. Und ich hatte also sozusagen eine zweite Möglichkeit, einen Schuss abzugeben. Und beim zweiten Mal habe ich mich sehr viel mehr bewusst in diesen Prozess gegeben. Pfeil rausziehen, auflegen und so weiter und so fort. Und dann auch wirklich zu atmen. Und da hatte ich dann auch eine gute Stabilität im Visier, weil ich sozusagen die Erfahrung von dem ersten Fehlschuss schon direkt integrieren konnte. Das war ja alles sehr frisch und ja. Ich würde übrigens sagen, ich glaube, du hattest eben gesagt, so über 25 Meter hört das Tier den Schuss nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem sehr schnell reagieren können und das war dann auch eine Erfahrung des zweiten Schusses, das ich abgegeben habe. Diese Also wir sind uns überhaupt nicht bewusst, wie schnell solche Tiere reagieren können. Die, selbst wenn ich diesen Schuss abgebe, der Schall ist halt schneller da als der Pfeil. Ein Reh ist so blitzschnell im Abspringen, selbst ein Schwein reagiert unfassbar schnell. Das heißt, das, was ich sehe, während ich abschieße, und das, was passiert, wenn der Pfeil einschlägt, sind zwei verschiedene Dinge.
Hast du das bei unter 25 Meter schon gemerkt, dass die sozusagen...
Okay. Also ich würde sagen, ja. Ich weiß jetzt nicht, was die Theorie ist, aber ich würde sagen, ja. Und ich habe meinen Bogen ja schon auf leise getunt, ne? Also vielleicht lag es auch daran, dass in der zweiten Schussabgabe die Tiere schon so eine Art Warnzustand hatten, weil sie gedacht haben, irgendwas ist hier, ist jetzt glaube ich noch safe, aber irgendwas scheint hier zu sein. Und ja.
Wie war dann die zweite Schussabgabe?
Die zweite Schussabgabe war im Endeffekt so, der Prozess des Abschießens und Ähnliches ging relativ gut. Also des Auflegens und dieses Stabilisierens. Ich hatte auch einen guten Stand. Ich hatte, es war so technisch erstmal alles sehr gut aufgearbeitet. Hab geschossen und habe gesehen, dass der Pfeil das Tier getroffen hat. Das Tier, also ich hatte... vielleicht auch so ein bisschen Erklärung des jagdmännischen Begriffs. Es gibt dort das Leben. Das Leben, also wenn man das Tier betrachtet, gibt es einen Bereich, den nennt man das Leben, und dazu gehört Herz, Niere, Leber, Lunge. Ich weiß jetzt nicht, ob Niere wirklich, aber Herz, Leber, Lunge auf jeden Fall. Und diesen gewissen Bereich muss man treffen. Jetzt muss man dazu sagen, dass so ein Frischling ja nicht besonders groß ist, ne? Also es ist ungefähr so groß. Und also so, achso, das hört man ja nicht, sind ungefähr 30 bis 40 Zentimeter lang. Und da ist natürlich auch der Bereich des Lebens relativ klein. Ich habe gesehen, dass der Pfeil in das Tier eingedrungen ist und hatte gedacht, das Tier erlegt zu haben. Das Tier ist abgesprungen, der Pfeil geht durch das Tier durch. Diese Pfeile haben vorne Messer, die rasiermesserscharf sind.
Das berühmte Wording der Rasiermesserspitze, der rasiermesserscharfen Jagdspitze.
Genau. Und in dem Moment, wo so ein Pfeil durch das Tier durchdringt, durchtrennt er blutführende, lebenswichtige Organe, und es führt zu einer inneren Verblutung des Tieres. Und ich war zumindest zu dem Zeitpunkt der Meinung, dass dies eingetreten ist. Das Tier kann dann noch abspringen. Also abspringen nennt man dann nach Einschlag, läuft es noch weg. Es sei denn, man trifft es jetzt irgendwie so, dass es gar keine Möglichkeit mehr hat.
Und dann saßt du weiter auf dem Hochsitz.
Dann saß ich erstmal weiter auf dem Hochsitz.
Was ist Hochsitz? Also in dem Baum. Also Hochsitz stellt man sich so vor wie die Hochsitze, die man in Deutschland sieht. So auf anderthalb Meter, mehr oder weniger ein gepolstertes, überdachtes Sofa. Aber da war ja mehr oder weniger so ein Stock im Baum, wo man sich dran festhalten konnte. So würde ich das beschreiben.
So ungefähr.
Allerdings mit einer Leiter dran. Also man kann relativ einfach hochklettern, aber dann da irgendwie, ja, sitzt man halt wie so ein Kind im Baum, mehr oder weniger. Und da ist vielleicht noch eine Platte festgedübelt, wo man vielleicht stehen kann, aber du bist irgendwie so gefühlt 2,50 Meter groß, ich glaube in Real Life so 2,10 Meter oder so. Das ist nicht ganz einfach, sozusagen da zu stehen.
Genau. Also ich bin oben geblieben, weil die Aussage des Berufsjägers, der mich dort platziert hatte, war: solltest du auf ein Wildschwein schießen, bleibst du oben, weil die Bache, also die Leitsau, möglicherweise aggressiv auf mich gehen würde, wenn ich diesen Sicherheitsbereich verlassen würde.
Wie war dein Gefühl nach, du hast ja gedacht, du hättest einen erfolgreichen Abschuss gemacht. Wie war das Gefühl dann nach dem Abschuss?
Ja, also bei mir war es so, dass es war sehr viel Jagdfieber da bis zum Abschuss, und in dem Moment, wo ich gedacht hat, dass ich den Schuss gesetzt hatte, das Tier erlegt habe, war ich sehr ruhig. Es war eigentlich in mir sehr ruhig.
sehr ruhig positiv oder sehr ruhig wie Friedhof?
Also positiv würde ich auf gar keinen, also Friedhof nein, positiv auch nein. Ich würde sagen, es war so eine, ich war mir schon bewusst, was ich da gemacht habe und es war eine, ich hatte Respekt vor dem, was da gerade passiert ist. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie dieser Weg war über anderthalb Jahre von dieser Entscheidung, dass ich Bogenjagd gerne für mich erforschen möchte, bis zu diesem Punkt jetzt an diesem Baum. Und ich würde sagen, das war eine sehr große innere Ruhe. Es ist halt auch wirklich schwer, das zu erreichen. Aber das sind jetzt nicht so Gefühle wie Stolz oder hochpositiv. Das war einfach eine innere Ruhe und so ein, ja, ich habe das jetzt gerade getan.
Das ist krass, weil es ganz anders bei mir war. Also komplett anders. Ich hatte in der Situation ein Frischling, also eine sehr ähnliche Situation. Ich saß nicht ganz so hoch wie du. Bei mir war es dazu auch noch sehr, sehr dunkel. Und ich habe dann mit der Lampe geschossen, was in Ungarn legal ist, was in Deutschland als unweitmännisch gilt. Aber es war quasi ein, aus meiner Sicht, also für mich war es, schwarze Nacht. Ich habe die Tiere gehört, die sind da, haben da Geräusche gemacht. Und ich hatte es am Tag vorher noch geübt, mit der Taschenlampe, die quasi mit einem Finger anzumachen. Die war dann Bogen festgemacht. Und die Ansage war, Eigentümer der Jagd, mach die Lampe an, dann hast du 1-2 Sekunden und dann musst du gucken, zielen und dann schießen. Also einen sehr, sehr kurzen Zeitraum und dazu noch die Lampe anmachen. So, es war kohlrabenschwarze Nacht. So, ich habe die gehört, ich habe die gespürt. Die waren halt so 5 Minuten da, haben da so... So, und ich wusste aber nicht, was dann da ist. Dann habe ich ausgezogen, ganz leise, die Lampe angemacht. So, und dann sah ich, okay, ich wusste nicht, ob es 3 sind oder 40. So, und ein Frischling gut, habe auf den geschossen, war auch in der Sekunde komplett ruhig. Ich wusste noch nicht, ob ich schießen würde, weil dazu kommt auch noch, meine Freundin ist noch schwanger, aber war damals schon schwanger und ich hatte damals drastisch mehr Schwangerschaftshormone und habe wegen jeder Scheiße tatsächlich geheult und wusste wirklich nicht, ob ich das könnte. Aber in dem Moment war ich so, okay, das ist das, was du tun musst. Du ziehst den aus, machst den an und habe geschossen oder habe gesehen, dass der Frischling stand gut. Ich habe gezielt, der Pfeil flog. So, und es hat direkt ein Geräusch gemacht. Der Frischling hat gequiekt. Die ganze Rotte ist in heller Aufruhr halt gewesen. Ich hatte halt meine kleine Taschenlampe und habe dann, die war am Bogen fest, habe den Bogen dann auf diese Holzplatte gestellt, um so ein bisschen zu funzeln. Dann hatte ich noch eine zweite Taschenlampe, habe die dann angemacht. Der Frischling selbst hat noch so, der ist vielleicht 2 Meter gegangen und hat dann aber so, ja, so noch letzte Bewegungen gemacht und es sah für mich in die Situation, also ich war ruhig bis zur Schussabgabe und aber dann habe ich einen Schuss abgegeben und ich habe gedacht, was hast du getan? War komplett aufgeregt, ich hatte quasi das Jagdfieber nach dem Schuss. Dann sah dieser Frischling, der da auf dem Rücken lag und die Läufe so hoch streckte und die noch so langsam bewegt, sah halt aus wie, ich weiß nicht, auf einmal dachte ich, habe ich jetzt auf einen Frischling geschossen? Oder war das das Monster von Loch Ness? Oder war das, keine Ahnung, war das ein Mensch? War das eine Schlange? War das so, durfte ich das überhaupt abschießen? Und ich habe das umgebracht und dann waren die Geräusche der Bache, die quasi ihr Kind verloren hatte und das suchte und alle waren in Aufruhr. Und ich habe das erste Mal seit, ich glaube, 15 Jahren, vielleicht sogar 20, so gebetet. Und so quasi für die Erfahrung gedankt, aber gleichzeitig war ich so komplett aufgewühlt. Ich hatte noch ein Bier im Rucksack, wo ich da, eigentlich war mein Plan, okay, 20 Minuten bevor der mich wieder abholt, trinke ich dieses Bier und chill halt ein bisschen im Wald, weil dann passiert eh nichts mehr. So gefühlt 21 Minuten, bevor wir abgeholt worden sind, kam dann die Rotte. Das heißt, mein sozusagen Feierabendbier, da war dann irgendwie 22, 30 oder so, gab es nicht. Und eigentlich dachte ich, ja, okay, das wird dann das Sieg, nicht Sieg, aber das quasi, das ist ja das, wo der Jäger drauf abzielt, nämlich auf den jagdlichen Erfolg. So. Und ich konnte das nicht trinken. Ich habe das auch nicht aufgemacht. Ich war komplett neben mir. Und ich hatte Angst vor der Bache. So, hatte ein ultra schlechtes Gewissen. Wie gesagt, hab gebetet, hab irgendwie alles dann so hell gemacht, wie so ein kleines Kind, der wollte, dass auf einmal Tag wird. Und das war ganz anders. Dann sind wir zurück zu dieser Jagdhütte und ich habe gesagt, dass ich halt was geschossen habe. Erstmal, bevor wir dahin sind, so sind wir dann darunter mit dem Berufsjäger zusammen und ich habe gesehen, dass ich das Tier tatsächlich ins Ohr getroffen hatte, durchs Gehirn, was ein sehr guter Schuss ist, weil das Tier sofort tot ist. Aber da wollte ich gar nicht hinschießen. Also ich habe trotz alledem, obwohl ich dachte, dass ich nicht verziehen würde, habe ich verzogen. Und dann dachte ich, ich war komplett neben der Kappe. Alle haben mir gratuliert. Und ich dachte so, nein, das ist doch kein Erfolg. Das war ultra schwierig für mich. Und ich hätte gerne dieses Gefühl gehabt, was du gerade beschrieben hast, nämlich eine innere Ruhe. Aber in dem Moment war die fucking innere Ruhe einfach vorbei. Und das ging noch 48 Stunden so, bis ich wieder einigermaßen bei mir war.
Ja, also es ist, ich habe dich ja erlebt. Mhm. Wir haben dich ja mit dem Auto abgeholt. Und du warst auf jeden Fall gefangen von dieser Situation.
Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennett@ungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Hast du das da schon auch so gemerkt?
Ja. Also das war ja, glaube ich, der zweite oder der dritte, die zweite Nacht.
Ja, zweite oder dritte, ich weiß nicht mehr.
Und man nimmt das natürlich schon wahr, wenn man einen Mensch jetzt schon ein bisschen länger kennt, wie ist er normal, und so habe ich dich auf jeden Fall noch nicht kennengelernt. In dieser Situation warst du sehr nach innen gekehrt und auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen im Gesicht, was hier gerade passiert. Genau.
Ja, krass.
Aber ich habe dich auch so wahrgenommen, als ob du der Situation gegenüber sehr viel Respekt entgegengebracht hast, weil du ja auch selber für das, was du getan hast, das sozusagen die Verantwortung übernehmen wolltest, das erlegte Stück Wild selber einladen wolltest und ausladen wolltest und so. Du hast ja, sage ich mal, mit sehr viel Respekt der Situation gegenüber gestanden.
Ja, das war trotzdem scheiße. Also es war nie, was heißt scheiße? So rückblickend, auch in der Situation war ich dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen. Und ich dachte, ich habe mein ganzes Leben, bis auf kurze Zeiten, immer Fleisch gegessen. So, und so fühlt sich halt alles Fleisch, was irgendwann mal auf meinem Teller lag, hat vorher mal gelebt und ist dann irgendwann gestorben. Und ich sag mal, eine bessere Möglichkeit für ein Stück Wild oder ein Tier, was irgendwann mal Fleisch wird, zu sterben, ist ein gutes Leben im Wald zu haben und dann in einem Kopfschuss im Wald getötet zu werden. Besser geht es nicht. Trotzdem, also besser geht es nicht, wenn man halt Fleisch isst. So war das für mich sehr schwer und für mich war so die Konsequenz dann, okay, es gibt jetzt, entweder werde ich mein Leben lang vegan, oder ich mache meinen Frieden damit, aber so meinen Frieden nicht damit machen und ich esse nur noch Tiere, die andere für mich getötet haben, das wollte ich nicht. Und tatsächlich bin ich dann am nächsten Tag ich wusste gar nichts mit mir anzufangen und bin dann ins Dorf gefahren, in so einen Supermarkt und mich hat so diese Fleischabteilung einfach so angewidert. Ich dachte, So war das für mich. Und für alle anderen Jäger, die freuten sich ein Loch im Bauch. Dass hier haben wir was geschossen, da haben wir was geschossen und hier weit mein Heil, Benjamin, das ist hast du cool gemacht. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich 12. Was heißt, als wäre ich 12, sondern als wäre ich ein kleines 12-jähriges Mädchen, was so richtig durchgeschüttelt worden ist. Ich bin durchgeschüttelt worden.
Hm. Ja, also man muss dazu sagen, das waren ja auch Jäger mit unterwegs, die mit Büchse jagen, ne? Die haben ja vielleicht auch noch mal ein anderes, andere Nähe zu dem, zu der Situation.
Gut, einer war Gewehrjäger und der andere war Bogenjäger.
Der andere war Bogenjäger. Ja, genau. Aber es waren keine Jäger, die da jetzt das erste Mal machen. Ich wollte noch mal kurz so auf dieses Statement, besser geht's nicht. Das ist natürlich dieses Szenario, wenn man sagt, ich möchte Fleisch essen. Ne? Also wenn man, genau, wenn man sagt, irgendwie, ich möchte kein Fleisch konsumieren oder ich bin dazu nicht bereit, Fleisch zu konsumieren, aus den was für Gründen auch immer. Also dann tötet man diese Tiere in diesem aktiven Akt halt nicht. Ich finde aber auch, dass mein Gefühl mit Fleisch aus dem Supermarkt sich auch verändert hat. Das kann ich auch nur bestätigen an der Stelle. Weil so hautnah zu spüren, wie ich Leben nehme, jedes Mal, wenn ich jetzt vor einer Fleischtheke stehe, realisiere ich, dass wir uns als Gesellschaft im Prinzip davon freigekaufen, dass etwas sterben muss, und dass jemand das dann auch töten muss, damit wir das essen können. So, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, Fleisch zu essen, bedeutet das automatisch, das ist die Entscheidung, dass ich töte oder jemanden anderen dafür bezahle zu töten. So, und ich finde, das ist mir noch nie so bewusst geworden, wie seitdem ich dort auf das erste Mal auf der Jagd war.
Glaubst du, dass, oder was hältst du von der Position, wenn jemand sagt, boah, ich könnte das nicht machen, aber mir ist Fleischessen wichtig?
Ich persönlich finde das schwierig. Ich verstehe es aber. Also, es könnte nicht meine Position sein. Ich verstehe aber, dass wenn man, also die, du bist ja das Ergebnis dessen, wie du aufgewachsen bist, was für eine Sozialisierung du hast und so weiter und so fort. Irgendwann muss halt jemand mal kommen und dir erklären, dass es keine viereckigen Fische gibt und Fischstäbchen halt aus einem Fisch bestehen. Und irgendwann muss halt auch jemand kommen und dir erklären, dass Fleisch nur da liegt, weil du jemanden dafür bezahlst oder sag ich mal in der Kette der Ereignisse dafür bezahlst, dass das Tier aufzieht, um es dann zu töten. Wenn ich Fleisch esse, finde ich, sollte man eigentlich die Erfahrung gemacht haben, das zumindest mal zu sehen, was das bedeutet. Und ich glaube, davon haben wir uns als Gesellschaft extrem entfernt. Also so weit entfernt, dass es niemandem eigentlich mehr klar ist, was es bedeutet, außer jetzt Jägern.
Jägern und ironischerweise. Und
Metzgern, also oder sag ich mal, fleischverarbeitende Personen, ne?
Ja, die Frage ist, wäre eine interessante Statistik, wie viele Menschen, die in der Fleischverarbeitung arbeiten, tatsächlich vegan leben, weil das muss irgendwas mit deiner Psyche machen.
Da bin ich auch safe sicher. Ich glaube aber, dass das ganze Thema, also das ist ja jetzt nur Ernährung. Ich bin schon der Meinung, dass allein, also auch ein Veganer, der, sag ich mal, über eine Monokultur Soja in Brasilien anbauen lässt, das dann hierhin verschifft wird und dann sein Sojajoghurt oder seine Sojaprodukte isst, selbst der kann sich davon nicht frei machen, dass für das Produkt, was er auf dem Teller hat, auch Lebensraum genommen werden muss und auch Tiere sterben müssen. Vielleicht jetzt nicht Säugetiere, die, oder wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht Säugetiere, die denen wir eine gewisse Nähe gegenüber haben, aber grundsätzlich schon. Und ist das besser als eine Massentierhaltung, die dann wiederum Ackerfläche braucht, um die zu ernähren und so weiter und so fort? Ich bin schon der Meinung. Also ich muss auch sagen, dass mein Fleischkonsum sich in den letzten Jahren immer weiter reduziert hat, je mehr ich mich damit beschäftige.
Moment, ich muss mal gerade in das Argument. So, ja. Der Veganer, der seinen Soja-Joghurt isst, da müssen auch Tiere für sterben. Aber wenn ich jetzt überlege, man könnte diese Sojabohnen ja auch an die Tiere verfüttern, quasi da halt Tierfutter rausmachen, dann hätten wir einmal die, wenn ich jetzt in Fläche denke, 1 Hektar Sojabohnen, wie viele Tiere müssen dafür sterben, versus 1 Hektar Massentierhaltung, wie viele Tiere sterben da? Und vermutlich ist in jedem Sojajoghurt irgendwie ein 100.000stel Kuh oder Säugetier-Kuh-Äquivalent drin. Aber wenn ich natürlich ein Stück Kuh esse, dann ist es nicht ein Hunderttausendstel, sondern halt ein, keine Ahnung, nicht ein Zehntel, aber vielleicht 1%.
Safe. Also da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Massentierhaltung ist das Schlimmste. Ne? Das, also ein Stück Fleisch, was ich im Supermarkt kaufe, was aus der Massentierhaltung kommt, ist definitiv das Übelste. Ein vegan lebender Mensch lebt 1000-mal ressourcenschonender als ein Mensch, der Fleisch aus der Massentierhaltung isst. Wenn ich mich aber dazu entscheide, Fleisch zu essen, und dann kann ich ja Wege wählen, wie ich an dieses Fleisch komme. Und ich persönlich, das kann ich jetzt aber nur für mich sprechen, finde, dass ein mit der Bogenjagd erlegtes Stück Wild, was ich danach essen kann, wenn ich dieses Fleisch geschossen habe, nicht aus Grund der Trophäenjagd, sondern aufgrund dessen, dass ich das Fleisch bekomme, finde ich, ist das für mich ein guter Weg, um zu sagen, ich kann Fleisch konsumieren.
Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Das war auch tatsächlich mein initialer Gedanke, wo kommt mein Fleisch eigentlich her? Und ich will imstande sein. Der Ursprungsplan war, eigentlich will ich nur noch Fleisch essen, was ich selbst gejagt habe. So, dann habe ich sehr schnell gemerkt, ja, okay, da musst du sehr viel Zeit damit verbringen, oder sehr wenig Fleisch essen. So, diese beiden Optionen gibt es. Von daher war das hohe Ziel doch gar nicht so einfach am Ende des Tages umzusetzen. Aber ich würde nochmal gern, ich habe dir jetzt so deine Story gecaptured mit meiner Story.
Das ist ja unsere.
Das wollte ich gar nicht. Wie ist es dann du hast den Schuss abgegeben auf das, auf den Frischling. Du hast gedacht, dass du das tödlich getroffen hast und dass du das quasi dann einfach gleich aufsammelst und dein erstes Tier geschossen hast und warst ruhig. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, weitergegangen ist es so, dass der, also ich hatte dann noch einen weiteren Abschuss auf einen Rehbock. Da bin ich übrigens auch nochmal an dem Punkt, dass ich denke, dass diese 25 Meter zu weit gegriffen sind. Also ich hatte, das war eigentlich die perfekte Schussposition, nur meine Erfahrung mit dieser Jagdsituation war so gering, also dummer Städter sozusagen. Ich hatte gar keine Ahnung, was Wild kann und so weiter und so fort. Ich habe einfach zu hoch gezielt. Also ich habe gut gezielt, aber das Reh ist so schnell, so unfassbar schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen, abzuspringen, dass wenn der Schall sozusagen da ist, hat das Tier Reaktionszeit, bis der Pfeil da ist. Und das Reh duckt sich erst ab, um, sage ich mal, Kraft für den Sprung zu sammeln. Und in diesem Abducken ist dann mein Pfeil drüber geflogen. Natürlich kann dir tausendmal vorher jemand in der Prüfung sagen und erklären, du musst bei einem Reh tiefer zielen, weil die Geschwindigkeit ist, die Reaktionsgeschwindigkeit ist hoch und du musst das mit dem Abstand und so weiter. Aber zwischen Theorie und Praxis liegen dann manchmal doch halt Welten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hat mich der Berufsjäger abgeholt und fing dann an, mit der Taschenlampe das Gebiet abzuleuchten. Man nennt die Blut, also das Blut des erlegten Tieres oder des angeschossenen Tieres nennt man Schweiß. Und ist dieser Schweißspur gefolgt hat sich den Pfeil angeguckt und da muss man auch direkt wieder sagen, da hat man schon den Unterschied auch wieder gemerkt, da hat sich den Pfeil angeguckt, das Blut auf dem Pfeil, die Farbe, wie riecht das Blut und an all dieser Merkmale konnte er dann sagen, dass es nicht zwangsläufig ein tödlicher Treffer gewesen sein muss.
Auf den Frischling.
Auf den Frischling. Weil ja, die Farbe des Blutes nicht so ganz passt und ich wahrscheinlich einen Zentimeter zu weit rechts getroffen habe und es wahrscheinlich eher ein Treffer im Bereich von Milz und Darm ist. Das war für mich natürlich erstmal ein Schock, weil mir war direkt klar, dass das bedeutet, dass ich mehr Schmerz verursacht habe, als das, was ich wollte, sozusagen. Das war überhaupt kein cooles Gefühl. Und es war eher ein richtig beschissenes Gefühl. Und Die Blutspur verlief dann aber relativ schnell in einem Dickicht, also Ungarn, der ungarische Wald, in dem wir da waren. Das ist jetzt nicht hier so ein Wald wie neben Düsseldorf oder ähnliches ist. Das ist wirklich, also ich will nicht sagen Urwald, aber es ist ein urtümlicherer Wald. Da kommt man keine 2 Meter weit, ohne dass man, sag ich mal, auf den Boden kriecht. Und dann kam auch die Aussage, okay, wir müssen die Suche jetzt hier abbrechen, morgen früh.
Das war auch nachts und es war dunkel, ne?
Es war nachts, es war dunkel, genau. Wir müssen die Suche jetzt abbrechen, morgen früh werden wir mit dem Hund nachsuchen. Und ja, das haben wir dann am nächsten Morgen gemacht. Und diese Nachsuche verlief dann so, also irgendwann, wir waren dann wieder im, waren irgendwann im Jagdrevier und der Berufsjäger hat dann einen Hund, also von einem anderen Jäger einen Hund besorgt. Wir sind dann wieder rausgefahren an die Stelle. Der Hund, das fand ich, also das finde ich schon beeindruckend, was die Tiere können, hat die Fährte aufgenommen und dann ging es los. Und vorher wurde mir eigentlich nicht so wirklich viel gesagt, wie so eine Nachsuche aussieht, aber man muss sich das dann so vorstellen, da war so ein Dornengestrüpp und dann gingen so Tunnel durch dieses Dornengestrüpp durch, wo die Wildschweine oder das Wild sozusagen durchgeht. Und die 2 Jäger, also die Jungs, haben mich angeguckt und gesagt, los geht's. Und sind auf die alle 4 runter und dann sind wir halt in diese Tunnel rein und ich halt hinterher. Muss man dazu sagen, die waren so 1,70, ich mit 2,3 Meter versucht dort hinterher zu kommen und dann ging das querfeldein durch dieses Dickicht und überall waren halt so alle, weiß ich nicht, 30, 40 Meter war irgendwo mal ein Mini-Bluttropfen auf dem Boden und oder ein Schweißtropfen auf dem Boden und genau, wir sind dann gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und ich dachte schon, okay, also das geht hier ganz schön lange. Und das war irgendwie so 10, 15 Minuten waren wir unterwegs. Und ich realisierte aber an dem Verhalten von den anderen beiden Jägern, also das ist natürlich mein einziger Fixpunkt gewesen. Ich habe die beobachtet und denke mir so, wie sieht's denn aus? Was denkt ihr denn so, ne? Und Antwort war eigentlich immer, pst. Und keine Reaktion. Und ich bin dann einfach, ich habe dann gedacht, okay, also ich werde die jetzt nicht alleine hier meinen Job machen lassen. Das fände ich schon ziemlich scheiße. Ich versuche jetzt einfach irgendwie hinten dran zu bleiben. Und das war wirklich erstmal meine einzige Aufgabe. Es war so ein dermaßenes Dickicht. Also ich hatte da irgendwelche Spinnen und Getier auf mir. Wir sind auf allen 4 und laufend und wandernd und krabbelnd da durch den Busch.
Ich muss dazu sagen, ich bin die ersten 50 Meter hinterher, weil ich dachte, ich will auch erfahren, wie so eine Nachsuche läuft. Da war alles als... man ist auf allen 4, Mann. Ne? Ich bin auf allen 4 in dieses Dorngestrüpp gekrabbelt. Es war, tat alles weh. Viecher, als gäbe es keinen Morgen. Ständig bleiben die Klamotten in irgendwelchen Dornen hängen. Und ich glaube, nach 20 Metern schon wusste ich nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Und war halt einfach in so einem fucking Dornlabyrinth, weil ich ein bisschen langsamer war als ihr. Ich bin dann noch halt so ich glaube, 20 Meter weiter, 30 Meter, so 50 Meter weiter gekrabbelt. Aber ich dachte, diese Scheiße mache ich nicht. Ich hatte ja dankenswerterweise nicht geschossen. So, das muss man dazu sagen.
Ja.
Dann bin ich rückwärts, aber ich konnte nicht mal wenden in diesen Gängen. Das heißt, ich bin rückwärts gekrabbelt und halt auch, dass die Geräuschkulisse war irgendwie so, au, au, scheiße. So, und ja, das, also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man so im deutschen Wald mal ist, ja, wir machen ein bisschen Nachsuche. Nee, das ist halt schwerste körperliche Arbeit und man weiß halt nie, was heißt, man weiß nie so, es war halt, okay, was für ein Tier kommt da jetzt? So, ist das Tier jetzt da? Springt das irgendwie einen an? Gibt's da noch was weiß ich alles. Also es war in höchstem Maße unangenehm, so dass ich das abgebrochen habe, obwohl ich das eigentlich mitmachen wollte.
Ja, und das kann ich auch nur bestätigen. Ne? Ich habe da gibt es auch viel mehr Tiere als in unseren Wäldern. Ne? Also was ich da an Echsen, Schlangen, Hirschkäfern und alles Mögliche habe ich da gesehen. Und was ich auch total krass fand, wenn man einmal in diesem Dickicht ist, dann waren da Rehe, die geschlafen haben, weil die ja hauptsächlich nachtaktiv, die dann aus dem Nichts, ich habe da vor 10 Sekunden hingeguckt, plötzlich springt aus diesem Bereich ein Reh ab und läuft weg, weil es sich in dieser Schlafphase dann gestört gefühlt hat. Keine Ahnung, es war einfach nur crazy und meine einzige Aufgabe war eigentlich hinterherzukommen. Und irgendwann hatte ich dann so ein bisschen aber auch den Rhythmus raus, wo muss ich hintreten, wo kann ich mich festhalten. Ich hatte noch irgendwie so ein Erlebnis, da waren lauter Bäume, die hatten richtig fette Dornen. Da konntest du dich auch nicht dran festhalten oder hochziehen oder so. Ungelogen, ich kam mir vor wie der größte Stadtaffe des Jahres. Merkte einfach, wie disconnected ich einfach bin, so von all dieser Welt, die da gerade passiert. Ne? Bin hinterher und ich sah dann plötzlich, wie der hintere der beiden Jäger eine Schusswaffe zog, also eine Pistole, und mir auch das Zeichen gab, nahe bei ihm zu bleiben. Weil der Hund irgendwie signalisiert hatte, dass es in diesem Bereich wohl auch sein könnte, dass die Leitwache vor Ort ist. Und oder ich weiß nicht, ob der Hund das signalisiert hat oder ob die Spuren so aussahen. Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Aber in dem Moment wurde mir halt so nochmal wirklich klar, das geht hier nicht darum, irgendwie das geschossene Stück Wild aufzusammeln, sondern wir befinden uns hier im Bereich des, also das ist das Territorium von dem Tier. Und ich dringe gerade ein. Und ich begebe mich jetzt hier gerade aber auch in die Gefahr, hier in eine Verletzung zu kommen, wenn ich mich ungünstig verhalte. Und das fand ich dann schon, also plötzlich ging das relativ einfach an, dran zu bleiben. Ja. Also das muss ich sagen, war kein Gedanke mehr daran, boah, was mache ich hier gerade, sondern es war mehr so der Gedanke, wie, okay, ich bleib nah bei dir, ist alles in Ordnung. Es kam jetzt nicht dazu, ne? Wir sind, ich glaube, 1,5 Kilometer in diesem Modus durch diese Vegetation gelaufen und dann brachen die beiden Jäger ab und fingen mir dann an zu erklären, weil ich muss man sagen, also gebrochenes Englisch, ungarische, Landessprache, also Heimatsprache Ungarisch, gebrochenes Englisch und wir haben versucht mir zu erklären, was jetzt die Situation ist und der Schuss muss halt so gewesen sein, dass ich das Leben nicht getroffen habe. Ne? Und ich war am Boden zerstört, weil ich habe wirklich ein Jahr lang jeden Tag Bogen geschossen, hart trainiert, damit genau das mir nicht passiert, weil ich wollte nicht der Otto sein, der da rumläuft und einen auf Vollidiot aus Deutschland macht, der da mit dem Bogen ein bisschen durch die Gegend schießt, sondern ich wollte der Bogenjäger sein, der das ernst nimmt, der sich vorbereitet, der alles tut, damit diese Situation richtig läuft. Und also was heißt richtig, aber dass ich alles tun kann, alles richtig zu machen. Und ich war wirklich am Boden zerstört. Die anderen beiden Jäger haben das gemerkt und fingen dann an, mir zu erklären, dass das Tier in diesem Bereich, in dem ich getroffen habe, wahrscheinlich, so vermutet man, keine sehr großen Schmerzempfinden hat. Dass es wenn es in der Lage ist, der Rotte zu folgen, und das war es, das konnte man anhand der Bewegungsmuster sehen, und dass es jetzt 2-3 Tage sehr viel trinken wird, und dass es dann aber zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit überleben wird. Ich fand es trotzdem nicht geil, weil es bedeutet, ich habe Schmerzen verursacht, unnötig, und bin mit dieser Situation überhaupt nicht glücklich gewesen. So, und das hat mich dann schon sehr, sehr mitgenommen. Also da muss ich auch sagen, der Weg zurück sind wir dann über andere Wege gegangen. Es war ja schon eine längere Wanderung dann wieder zurück. Und da war ich schon sehr, sehr niedergeschlagen. Ja.
trotzdem bist du den Abend danach wieder rausgegangen. Mhm. Hast du zwischendurch mal überlegt, zu sagen, nee, pass auf, diese Scheiße, ich mach das nicht nochmal?
Nee.
Du wolltest dann raus, du wolltest das dann besser machen.
Ja. Ja, aber ich habe sehr viel reflektiert. Was habe ich falsch gemacht? Was war mein Fehler? Ich glaube, ich bin definitiv keiner von diesen Ottos gewesen, der da keinen Respekt vor gehabt hat. Ich bin auch keiner gewesen, der irgendwie sich jetzt mal überlegt hat, ich will jetzt Bogenjagd machen, ich mache jetzt mal schnell den Schein und nächste Woche fliege ich nach Afrika und schieße auf den Löwen. Bin ich ja nicht, ne? Und wenn ich dieses Szenario will und wenn ich dieses Szenario erleben will, dann ist das halt der Weg. Und das sind, glaube ich, Learnings. Da sprechen wenige drüber, aber die gehören vielleicht auch zu dem Prozess dahin dazu, wirklich gut da drin zu sein. Ich glaube, schlimm wird es nur, wenn die Menschen davor keinen Respekt haben. Wenn das für die einfach... Also ich fremdel zum Beispiel auch mit diesem Trophäengedanken. Mhm. Vorher, also Trophäen schießen, vielleicht nochmal, was bedeutet das? Wenn ich jagen gehe, um mir das nächste Geweih an die Wand zu hängen, wenn ich jagen gehe, um, einen Fuchs habe ich noch nicht, den Fuchs will ich auf jeden Fall haben. Wenn ich irgendwie sage, okay, irgendwas fehlt mir noch in der Liste oder so weiter. Damit kann ich mich jetzt nicht so identifizieren, sondern ich würde schon sagen, und das hat sich auch während der Jagd so ein bisschen dann rauskristallisiert, ich möchte schon jagen, was ich auch essen könnte. Ja, und wenn ich das möchte, dann muss ich halt wieder raus. Und das ist aber vielleicht dann auch eine Einstellungsfrage, dass ich hatte mich dafür entschieden und deswegen wollte ich nicht an der Stelle aufhören.
Hast du denn danach in Ungarn nochmal geschossen?
Ja, tatsächlich habe ich noch einmal geschossen und auch wieder daneben.
Wann war das? Ich kann mich dann tatsächlich nicht mehr dran erinnern.
Das war einen Tag später.
Einen Tag auf was für ein Tier?
Rotwild.
Das war das Rotwild, was irgendwie, ich weiß schon nicht mehr, war das frei, war das nicht frei? Das war, glaube ich, irgendwie gut, dass du nicht getroffen hattest. War das nicht so?
Es war gut, dass ich nicht getroffen hatte, weil ich das Tier falsch eingeschätzt hatte und es wäre kein Tier gewesen, was zu dieser Periode der Jagdsaison zum Abschuss freigegeben würde. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist alles eine Riesenbestätigung dafür, dass man das alles nicht machen sollte. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich weiß, wo meine Schwächen in dieser Situation sind, aber Jagdfieber in den Griff zu bekommen, kannst du, glaube ich, nur, wenn du dich dieser Situation aussetzt und wenn du lernst, mit dem Adrenalin, was durch deinen Körper rauscht und mit dieser Jagdsituation, wenn du lernst, einen Umgang damit zu finden für dich. Ich finde es aber auch total okay, wenn irgendjemand anderes sagt, also ich kann verstehen, dass Menschen sagen, sie verstehen nicht, warum ich diese Erfahrung machen möchte. Ich kann verstehen, wenn Leute in diese Situation gehen und sagen, das ist nichts für mich. Ich kann jede Position nachvollziehen und habe da auch den Respekt vor, die zu akzeptieren. Das ist so, wäre so mein Standing zu diesem Bogenjagdbereich.
Ja, verstehe ich. Was mir schwer, also ich war ja an dem Tag, wo du die Nachsuche gemacht hast, in meinem ganz eigenen Tunnel, weil mein erster Abschuss und auch einziger Abschuss bis dato ich war auf meiner kleinen mentalen Insel. So, und dann bin ich am nächsten Abend, eigentlich wollte ich ja den Morgen danach noch mit raus, du bist immer morgens auch rausgegangen, ich bin morgens nie rausgegangen, okay, das ist, eigentlich war geplant, auch morgens rauszugehen und ich war aber no way. Ne? Bin dann aber abends rausgegangen und war quasi in der gleichen Situation nochmal. Nämlich Rotte, Wildschweine, irgendwie 5 Minuten da, es war dunkel. So, ich habe ausgezogen, ich habe das Licht angemacht und ich hätte schießen können. Keine Ahnung, ob ich getroffen hätte oder nicht. Aber ich habe nicht geschossen. Und habe dann so gedacht, nee, ich will das nicht. So, ich habe diese Erfahrung quasi schon einmal in der besten Variante, nämlich Kopfschuss gemacht und ich will das irgendwie nicht nochmal und brauchte halt, dann einen Tag später hätte ich vermutlich wieder geschossen, aber an dem ersten Tag war ich auch, vielleicht auch wegen meiner Schwangerschaftshormone, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie der besonders moralische Mensch bin, sondern einfach nicht imstande, ich hätte das gekonnt. Also ich habe mich aber sehr bewusst dagegen entschieden und fand, so, da gab es so ein, aus meiner Sicht, so einen emotionalen Mismatch mit den ganzen anderen Jägern und mir, weil ich war ultra betroffen und die waren halt, wir müssen mehr schießen. Und ich weiß nicht, ob das daher war, weil ich halt so wahnsinnig schwanger war. Ich glaube, das ist schon im Menschen drin. Ich schwanger, ne? Geht heute alles. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie im Menschen drin ist, unser Jagdtrieb. So, ich glaube, dass es bei mir irgendwie dann komisch war. Aber irgendwie fand ich auch die, insbesondere als ich so betroffen war, die Freude übers Jagen war für mich ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube, so fühlen sich wahrscheinlich Vegetarier, wenn, oder Veganer, wenn Jäger fröhlich übers Jagen sprechen, sagen, das habe ich erlegt, und dann machen wir einen tollen Braten raus, und dann machen wir ein bisschen Sahne dran, und denken, Sahne ist ja auch, ne? Ist ja auch Tierleid. Also irgendwie habe ich was gelernt, aber gleichzeitig auch vor allem, glaube ich, viel Respekt. Und aber gerade aus so einem letzten Tag dann, so, es gibt ja Möglichkeiten, das komplexer zu machen. Also man muss ja nicht vom Tree Stand, also vom Hochsitz zu jagen, ist halt ein bisschen einfacher als vom Boden zu jagen. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre am Boden gestanden auf 10 Meter auf die Schweine, ey, anderes Game. Mhm. Ganz anderes Game. Und dann ist halt auch nochmal dieses Nervosität, und da gibt es eine echte Gefahr, und echte Gefahr ist ja auch noch was anderes als so die hypothetische, die Gefahr, ich könnte vom Baum fallen. Von daher ist das ein sehr bewegtes Kapitel, dieses Bogenjagd-Ding für mich.
Auf jeden Fall, ich kann das aber nur bestätigen, dass ich es auch befremdlich fand, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es Personen gab, die so ein bisschen das gefeiert haben. Ne? Mhm. Und ich muss aber auch sagen, dass vielleicht mal eine kleine Lanze für die Bogenjäger zu brechen. Ich hatte schon das Gefühl, dass Bogenjäger, dadurch, dass sie einfach näher dran sind, eine persönlichere Situation erleben als klassische Jäger, die durch die Büchse auf sehr große Entfernungen erlegen. Weil allein die Art, wie darüber geredet wurde, sehr, sehr unterschiedlich war. Ne? Also zu sagen, ich habe in meinem Thermalvisier mehrere weiße Silhouetten gesehen. Ich konnte aber nicht genau sagen, war das jetzt ein Reh oder ein Schwein, deswegen habe ich nicht geschossen. Oder zu sagen, ich habe dann drei Rotwild gesehen. Eigentlich hätte das mittlere ja zum Abschuss freigegeben sein können. Also es hörte sich irgendwie an wie in einem Computerspiel. Und das fand ich ganz, ganz komisch, weil mein Erlebnis, während ich da rumlief, war ja, ich sag mal, das Tier hört ja irgendwelche Geräusche von dir, es ist fast unmöglich, komplett ruhig zu sein, es guckt dich vielleicht auch mal an, und ich meine, ihr guckt euch an, ne? Du guckst dem Tier ins Gesicht und siehst das und kannst die Augen erkennen und den Blick erkennen, und das ist eine extreme Situation. Und ich glaube, das führt einfach auch zu einem anderen Umgang damit, vorsichtig ausgedrückt. Also ich will klassische Jäger überhaupt nicht in ein negativeres Licht stellen, aber ich glaube, dass eine Auseinandersetzung mit dieser unterschiedlichen Nähe gibt eine unterschiedliche Auseinandersetzung. Genau.
Ja, bin ich bei dir, ohne das auch tief genug zu verstehen, um da abschließend drüber urteilen zu können. Aber tatsächlich war ich 2 Wochen später, war so ein Grillabend, und neben mir saß ein Jäger, also ein sehr, sehr passionierter Jäger. Dann habe ich so meine Jagdgeschichte erzählt, und dann guckt er mich an und sagt, das ist ja ganz schön unweitmännisch. Und ich bin fast ausgerastet. Ich sage, Junge, ne, du schießt mit einem mehr oder weniger automatischen Gewehr durch Thermal-Zielfernrohr, und das ist mehr oder weniger ein Locher, den du da bedienst, und du pustest halt ein Loch in so ein Tier und glaubst aber sozusagen, kriegst den ganzen Tag Shit von der ganzen Welt, die sagen, Jäger sind so doof, die sind so unethisch, da. Und dann kommt jetzt jemand und sagt, ich habe ihm einen Bogen gejagt, und dann ziehst du genau die gleiche Karte, die alle nämlich ziehen, und sagen, das machst du aber nicht so gut, das ist aber unethisch, du bist aber ein schlechter Mensch. Und ich glaube, da ist ganz viel so Ideologie in der deutschen Jägerschaft. Du lernst halt in der Jagdschule, das ist gut und das ist schlecht, und ohne da zu sehr drin zu sein, das ich glaube, das ist halt so, dass bei der Gewehrjagd ist, glaube ich, ein Nachtsichtgerät ist erlaubt, das darf aber nicht am Gewehr befestigt sein. Was aber erlaubt ist, ist irgendwie ein Rechtslichtverstärker, der zusätzlich zu dem Zielfernrohr, ich hoffe das ist nicht falsch, aber irgendwie ist es so, also du kannst nicht einfach das Nachtsichtgerät nehmen, aufs Gewehr schrauben und dann losballern, sondern das ist eine Spezialform des Geräts, nämlich mit dem Zielfernrohr plus das Ding, das ist halt irgendwie so rechtlich um drei Ecken, dann darfst du das und schwupps, dann ist es wieder weitmännisch. So, als weitmännisch heißt quasi, der Weidmann ist der Jäger, also es entspricht einem guten Jäger. Und das ist ja komplette Augenwischerei, wenn man vorher sagt, ich will nicht auf ein Tier in Dunkelheit schießen, was mich nicht sehen kann. Okay, aber wenn ich jetzt nicht ein Gerät nehme, sondern zwei und die hintereinander schalte, sind wir auf einmal wieder weitmännisch und können dann hier über Bogenjäger. So, dass ich so, was, merkst du es nicht? Der hat dann fairerweise, muss man sagen, gesagt, dass auch er Thermalvisiere oder Nachtsichtgeräte für unweitmännisch hält. Aber insgesamt ist doch eher so, wird man nicht mit offenen Armen empfangen von Gewehrjägern, wenn man sagt, ich habe oder mich interessiert das Thema Bogenjagd, sondern das ist so das, was mir aufgefallen ist, dass die Jäger, die eigentlich häufig in der Kritik stehen, keinerlei Empathie und keinerlei Verständnis für dieses Bogenjagd-Thema haben.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich muss sagen, die zu der Kritik an dem oder zu der Haltung, zu deiner Haltung zu Jägern, kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich mich gar nicht damit auskenne, weil ich mich wirklich nur mit Bogenjagd auseinandergesetzt habe. Das ist also der Erstkontakt für mich gewesen, sozusagen dort auf dieser, in dem Jagdrevier mit Büchsenjäger. Das ist halt eine Erfahrung. Ne? Es gibt bestimmt viele Jäger, die auch ihre eigenen moralischen Ansprüche haben, das alles gut zu machen.
Ja, safe. Also es sind nicht alle, nur weil du mit einem Gewehr ein Jäger bist du jetzt doof oder nicht. Also das wollte ich auch in keiner Form gesagt haben. Ne?
Ja, also die es gibt ja da immer auch so die Diskussion zwischen Jägern und Bogenjägern. Es wird ja gesagt, das Projektil aus der Büchse löst ja einen Schock aus, dass das Tier fällt sozusagen und relativ schnell und schmerzfrei auch erlegt wird. Ich habe mich tatsächlich heute Morgen, habe ich nochmal nachgeguckt, bevor wir jetzt hier in den Podcast gegangen sind. Es gibt da schon eine Differenzierung, ne? Also es kommt darauf an, wie weit ist es weg, welche Büchse benutzt du, welche Durchschlagskraft hat, wie gut triffst du und so weiter und so fort. Also nur weil du eine Kugel benutzt, heißt das nicht, dass das irgendwie ein ethischer Kill ist. Plus, man kann auch sagen, also ein ethischer Kill ist ja sowieso die Fragestellung, ne? Aber plus man muss auch sagen, dass wenn du nicht tödlich verletzt, dann erzeugst du halt durch den Aufprall und die Zersplitterung der Kugel so ein extremes Trauma, dass das Tier auf jeden Fall daran verenden wird. Also wahrscheinlich daran verenden, nicht auf jeden Fall, aber wahrscheinlich daran verenden wird. Nur ist aber die Technisierung so hoch, dass sie wahrscheinlich weniger Fehlschüsse haben als Bogenjäger. Nehme ich an, weiß ich nicht, ist aber eine Vermutung, sage ich mal, ne? Keine Ahnung. Die Jagdspitze hingegen verursacht ja sehr starke innere Blutungen. Und wenn ich jetzt einen nicht tödlichen Treffer mit der Jagdspitze lande, ist die Wahrscheinlichkeit der Genesung sehr, sehr hoch, weil die Jagdspitze weniger Dreck einzieht, weil sich meistens das Fell auch wieder vor die Wunde legt und die Wahrscheinlichkeit bei einem nicht tödlichen Treffer, dass das Tier überlebt ist, so habe ich es zumindest verstanden, sehr viel höher als bei einem Büchsentreffer. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, da wird es bestimmt 1 Million Statistiken für und gegen geben, aber ich glaube, man sollte das nicht so platt immer alles, das ist schlecht, das ist gut, gibt es sowieso nicht. Es kommt immer darauf an, wie sehr du es beherrschst.
Ja, also die Theorie von Jägern oder von Büchsenjägern ist ja, das Tier stirbt, bevor es den Schuss hört, weil der Schock, also die Kugel trifft halt auf und sendet so einen starken Schock, ich glaube, in das limbische System, dass quasi zu einer Überreizung von Nervenimpulsen führt, sodass das Tier quasi hirntot umfällt. So, also quasi komplett leidfrei. Okay. Das mag so sein in der Theorie, aber dann gibt es halt zum Beispiel ja Treibjagd, wo auf irgendwie sich bewegendes Wild geschossen wird, wo mehrfach geschossen wird. Also dass jetzt alle Gewehrjäger nur sozusagen immer ein ethischeres Trefferbild haben oder das Erlegen mit einem Gewehr immer ethisch besser ist als mit einem Bogen oder umgekehrt, glaube ich auch, kann man beides nicht sagen. Dazu kommt ja, dass man zum Beispiel, das sind jetzt so Bogenjäger-Politik-Argumente sozusagen, in beispielsweise Brandenburg, wo es zu viele Wildschweine gibt, die halt in Städte kommen. Man kann halt nicht in Städten mit einem Gewehr schießen, oder kann man schon, aber das ist halt eher etwas merkwürdig mit einem Bogen, wenn so ein Pfeil mal abgeht, der fliegt ja keine 3 Kilometer weit. So, und der wird auch nicht abgelenkt und geht durch irgendwas Krasses durch, und es ist viel einfacher zu kontrollieren. Insgesamt also ein Thema, von dem wir perspektivisch, wenn das nicht politisch so eingerahmt wäre, noch viel mehr hören müssten und werden.
Ja, also sollten wir schon. Ich fände es gut. Ich glaube aber auch, das ist ja, die Jägerlobby ist ja riesig. Es gibt zu wenig Jagdreviere für zu viele Jäger. Wenn jetzt noch die Bogenjäger dazu kommen, sind die wahrscheinlich nicht so glücklich.
Interessanter Punkt, ja.
Aber es ist, wie es ist. Man hat ja seine Möglichkeiten, das auszuüben. Ich finde, man sollte nicht so stark in Konkurrenz zueinander gehen, sondern das eher vielleicht als Ergänzung verstehen, als eine Möglichkeit, wo klassische Jagd nicht hingehen kann. Da kann Bogenjagd vielleicht auch aktiv werden. Vielleicht sollte man auch sehen, wie schwer es wirklich ist und wie hoch auch die Auseinandersetzung von Menschen ist, die sich mit dem Thema wirklich beschäftigen wollen und das jetzt nicht nur so als cool, habe ich auf Instagram gesehen, will ich auch mal ausprobieren, Quatsch machen wollen, dann ist das schon auch ein Schlag von Menschen, finde ich, die sehr viel Auseinandersetzung mit dem Thema haben. Die machen das nicht einfach so. Die gehen nicht einfach raus und sagen irgendwie, heute mal Bock mit dem Pfeil irgendwie was zu schießen. So, sondern da ist schon Auseinandersetzung hinter.
Wenn ich mich daran erinnere, wie das in dem Bogenjagdkurs war, dann hat der Kursleiter so eine Jagdspitze rumgegeben, um mal zu fühlen, wie scharf die ist. Das hat mir schon extrem Respekt eingefleucht. Und dann hat er einen Pfeil rumgegeben, wo noch so Blutreste dran waren und so ein bisschen Fell. Und mir ist so wirklich auch damals schon irgendwie ganz anders geworden. Aber ich wollte das ja, ne? Und finde das auch bis heute richtig und gut. Aber das ist halt nicht, ich glaube, jeder, der sagt, ja, dann gib mir mal ein bisschen Wald und schieß mal mit Pfeil und Bogen. Nein, nein. So, das wird oder wurde mir, und ich glaube, dass das den meisten Menschen, die jetzt wahrscheinlich keine Psychopathen sind, sehr schnell klar wird, in dem Moment, wo man dann näher an das Wild kommt, näher an tatsächlich den Tod, das nicht mal eben und hihi, machen wir das mal eben und wir machen ein cooles Foto für Instagram. Nee, es ist halt schon ein tiefer Einschnitt ins Leben, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und da muss ich auch nochmal sagen, die Ausbildung und die Klarheit, mit der diese Dinge angesprochen wurden, fand ich schon hervorragend. In dieser theoretischen Ausbildung zum Bogenjäger in dem Deutschen Bogenjägerverband.
Ein bisschen Werbung machen, ne?
Ja, genau. Das war schon wirklich so, das war kein Flachs. Und sobald jemand irgendwie so Ansätze von Humor da in diese Richtung war, war direkt klar, ey, Jungs, das ist hier wirklich ein ernstes Thema. Das ist kein Spielchen, das ist kein Rich Kid Hobby, was wir jetzt hier irgendwie platzieren, sondern du musst schon verstehen, was das bedeutet. Und das finde ich schon wirklich richtig gut.
Ja, cool, Simon. Hast du noch was, worüber wir nicht gesprochen haben im Zusammenhang mit Bogenjagd? Was du loswerden willst?
Also wir haben darüber den Vergleich Bogenjagd-Jagd gesprochen, wir haben über Jagd an sich gesprochen. Vielleicht noch eine kleine Story zum Ende. Ich hatte mich dann auf dem Jagdrevier so ein bisschen angefreundet mit dem Sohn des Jagdbesitzers und bin dann ja nochmal an dem letzten Abend mit ihm relativ früh aufgestanden, also vielleicht für alle, die diesen Rhythmus nicht so ganz verstehen, das hatten wir noch nicht beschrieben.
Das stimmt.
Man steht halt, also nee, man um 19 Uhr geht's los. Man wird dann rausgefahren in ein Revier, wird dort platziert in einem gewissen Bereich, wird beschrieben, dass das Jagdrevier und so weiter und so fort, das sind die Charakteristika dieses Bereiches. Dann jagt man bis ungefähr, also bei uns in zu dieser Jahreszeit bis ungefähr 22 Uhr, bis es dunkel wird, weil dann sieht man nichts mehr, dann wird man abgeholt, man fährt zurück ins Jagdrevier, schläft 3 Stunden und wird dann um 3 Uhr wieder abgeholt. Man geht um 3 Uhr.
Muss man aber nicht, ich habe halt einfach weiter geschlafen und das Leben genossen.
Genau, ich bin dann immer wieder rausgefahren. Also 3 Uhr geht es dann wieder raus, bis Sonnenaufgang 7, 8 Uhr wird man wieder eingesammelt, kommt wieder zurück aufs Jagdrevier, es gibt Frühstück, man schläft 3 Stunden, es gibt Mittagessen, man schläft 2 Stunden und danach ist wieder Preparation. Wird alles vorbereitet, dass alles fertig ist und dann geht es wieder raus. Das hatten wir noch gar nicht gesagt. Also damit man so ein bisschen merkt, so das ist auch nicht so, tagsüber gehe ich irgendwie Netflix gucken und abends gehe ich ein bisschen jagen, so ist das.
Genau,
nicht,
ich gehe dann noch zum Pool und dann ist der Pool Dance Party. Also ne, tatsächlich war, also ich habe ja die Morgensjagd immer verpasst, beziehungsweise nicht daran teilgenommen und irgendwie. Ich habe ein bisschen gearbeitet tatsächlich, so, aber der Tag geht dann rum und man sitzt halt auf dieser Jagdhütte im Wald, was tatsächlich sehr schön ist, schießt vielleicht ein bisschen, so tariert den Bogen nochmal nach und überlegt, warum das vielleicht gestern nicht geklappt hat oder doch geklappt hat. Und ja, dann fährt man raus und dann ist halt, das ist wirklich Wald und da ist Natur und überhaupt, also für mich als Städter, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, es ist halt nicht die Traditionsjagdkleidung mit dem Hut, mit der Feder dran, sondern es ist halt tatsächlich Volltarn. Und da war für mich den ersten Abend, habe ich zum Beispiel keine Hände geschminkt oder ich hatte auch keinen Handschuh mit und ich dachte halt, okay, meine Hände, die sind auf einmal, die leuchten im Dunkeln. Und dann habe ich ab dem zweiten Tag meine Hände mitgeschminkt mit so einem Tarnstift, war komplett Gesicht geschminkt, weil es eben sehr, sehr nice ist. Und man dann versucht, so viele Fehlermöglichkeiten auszuisolieren. Und dann sitzt man halt, das haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, halt 5-6 Stunden im Wald. Auch das hat einen sehr, sehr hohen meditativen Charakter. Ne? Da ist halt nicht, ich mache mal meinen Rucksack auf, ich gucke mal auf mein Handy, sondern dann sitzt im Wald und dann fängt man an zu hören.
Genau. Und ja, das ist auch das, worauf ich gerade, bevor ich auf den Prozess raus und worauf ich hinaus wollte. Also ich bin aus meiner Firma gekommen, bin dahin und war so voll in diesem Modus, zig E-Mails und SMS und bla 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 und dann war da irgendwie auch nicht so der geilste Empfang und das war einfach back to basics und wumms war man da. Ne? Und eigentlich eine ohne Themen wie Respekt oder sonst irgendwas, einer der schönsten Sachen war es für mich, diese Verbindung zu Natur zu spüren, die man in diesem Szenario hatte.
Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben_ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
Also ich habe, du siehst ja jeden Sonnenuntergang und du siehst jeden Sonnenaufgang. Handy gibt's nicht, weil das Display ist so hell, dass du dass du im Prinzip auch gleich irgendwie eine Fackel anmachen kannst. Das heißt, du hast nichts da. Du bist im absoluten Nichts und du bist nur in der Natur. Und das war ja fast was, also meditativ, wie du sagst. Aber worüber man nachdenkt, was man alles hört, wie laut Vögel sein können. Also ich hatte einmal einen Jagdplatz, wo irgendwie ich gedacht hatte, da wird jemand massakriert. Da waren das nur irgendwelche Vögel, die da rumgekreischt haben. Also diese Verbindung zur Natur, das ist so eins der eindrücklichsten Dinge, die ich dort erlebt habe. Auch so wunderschöne Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Du sitzt da irgendwie auf 7, 8, 9 Metern in einem Baum und beobachtest die Gegend und das ist einfach wunderschön. Und um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, dass ich mich mit diesem Sohn des Jagdrevierbesitzers so eine Verbindung aufgebaut hatte und dann sind wir halt einmal am letzten Tag sind wir auf die Pirsch gegangen. Pirsch bedeutet, dass du wirklich keinen festen Punkt hast, wo du bist und ein Baum oder sonst irgendwas, sondern du gehst wirklich. Und das ist halt nochmal sozusagen Masterclass von ich sitze im Baum, wo ich die Möglichkeit habe, durch ganz viel Ruhe und Tarnung mich der Aufmerksamkeit des Tieres zu entziehen. Bin ich in der Pirsch ja in der Situation, ich gehe und ich bewege mich und damit bin ich ja viel mehr wahrnehmbar als in diesen anderen Szenarien.
Also wie schwer es ist, leise zu gehen.
Das ist unfassbar, ne?
Also überhaupt einen Arm hochzunehmen, ohne dass das laut ist. Also wenn man sitzt, sich im Sitzen quasi, oh, mein Rücken tut ein bisschen weh, da kein Geräusch zu machen, ist schon schwer. Aber einen Schritt zu machen, ist fucking fast unmöglich.
Ja, also genau. Und dann sind wir halt um 3 Uhr morgens rausgefahren. Es war halt stockduster. Und ich merkte nur, wir fahren hoch, wir fahren hoch, wir fahren hoch, wir fahren hoch. Und sind dann, das ist so ein bisschen mittelgebirgemäßig angelegt gewesen. Also es war schon so, dass die Spitzen von den Bergen waren so über dem Nebel, der so im Tal waberte. Und dann kamen wir irgendwo an. Und das Erste, was ich gesehen habe, war halt so die Sonne, die so über diese Bergkuppen langsam aufging im Tal. War die Nebelschwaden sozusagen über allem, was Wald war und so weiter. Und ich habe Unmengen von Wild gesehen, die sind ja nachtaktiv, die dann sozusagen im Zug waren, zurück zu ihren Plätzen, wo sie tagsüber den Tag in Sicherheit verbringen können. Und es ist einfach ein wunderschönes Bild. Also das werde ich auch, glaube ich, nicht so schnell vergessen, wie das aussah, diese Landschaft und diese Weite, auf die man geguckt hat und so weiter. Und dann sozusagen aus der Entfernung zu gucken mit dem Fernglas, da hinten ist jetzt ein Stück Wild und der Gedankengang, wie komme ich jetzt von hier nach da auf 20 Meter an dieses Tier ran? Ich alleine? Unmöglich. Aber er hat mir dann natürlich Handzeichen gegeben und so weiter und so fort. Und es war ein unglaubliches Erlebnis, ne? Abducken, warten, weitergehen. Und ich sag mal so, wir haben ungefähr 20 Tiere verfolgt. Und wir waren zweimal in einer möglichen Schussposition. Also, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ ist dort aufgewachsen. Der hat sein erstes Tier mit einem Bogen mit 13 erschossen. Der kennt dort jeden Grashalm. Und wir laufen dort 5 Stunden, 6 Stunden fast durch die Gegend. Der ist absolut klar, was er da macht. Und wie schwer es ist, so nah an das Tier ranzukommen, in der richtigen Position. Was mir auch nicht bewusst war, wie interaktiv Tiere untereinander sich auch, also wie vernetzt dieses Geflecht aus Tier, wie soll ich das beschreiben, aus Tierzusammenspiel ist. Dann ist das Rotwild zum Beispiel sehr stark da drin, Dinge wahrzunehmen. Und über die Evolution haben die anderen Tiere gelernt, solange das Rotwild ruhig ist, ist hier eigentlich alles safe. Aber schreckst du einmal ein Rotwild auf, ist im Prinzip das ganze Gebiet für die Pirsch erledigt. Und es war jedes Mal so, dass sich irgendwo ein Rotwild hingelegt hatte, wir das nicht gesehen hatte. Das Rotwild hat uns sensorisch wahrgenommen. Es hat einen Warnruf ausgestoßen und flups war der ganze Bereich frei. Und auch wenn wir da nicht einen einzigen Schuss abgegeben haben, das war ein unglaubliches Erlebnis. Die Natur, da drin zu sein, zu spüren, wie ausgeklügelt alles ineinander greift. Und es war Wahnsinn. Also und da war für mich auch nochmal so der Punkt, im Endeffekt kommt es, also der Schuss ist natürlich das Ziel, aber selbst wenn du nicht schießt, ein Wahnsinnserlebnis. Also unglaublich.
Mit diesen Worten, lieber Simon, würde ich sagen, schließen wir das Ganze. Es sei denn, du hast noch was auf der Seele, was die Bogenjagd betrifft. Ich danke dir ganz herzlich. Wo fahren wir als nächstes hin?
Ich würde gerne mal nach Belgien oder Frankreich.
Nach Belgien oder Frankreich? Glaubst du, was glaubst du, ist da anders?
andere Natur, andere Menschen, vielleicht auch ein anderer Umgang mit dem Thema.
Hm. Genau. Ja, interessant. Sollte
wo würdest du hingehen?
Ja, also ich würde tatsächlich, ich finde das jetzt ganz spannend, weil ich mir hat es da in Ungarn sehr gut gefallen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, da bin ich jetzt fertig. Sondern ganz im Gegenteil, ich kann mir das viel besser, wir waren ja, glaube ich, 4 Nächte da. Das ist ja, also für mich wäre es jetzt viel einfacher, 4 Nächte so da einzuplanen, sagen, okay, ich weiß, wo ich da hinfahren muss. So, ich kenne viel, versus wenn ich jetzt überlege, okay, wo gehen wir in Belgien hin oder in Frankreich? Wer ist da vernünftig, wer ist nicht vernünftig? Und mir hat es da wirklich sehr gut gefallen, die Leute haben mir sehr gut gefallen. Und ich würde da eher da einfach nochmal hin.
Jederzeit.
Lass uns jetzt loslegen. Simon, ja cool. In diesem Sinne, besten Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.